NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Willst du mit mir gehen? Licht und Schatten verstehen?
Dann wird die SPD, wenn wir, wie es ausschaut, den Regierungsauftrag sehr klar haben, Gespräche führen. Und zwar mit allen Parteien, die im Landtag sind, mit Ausnahme der AfD.
Willst du mit mir gehen?
Und insofern werden wir auch weiterhin dabei bleiben, was wir die ganze Zeit im Wahlkampf gesagt haben, dass wir für eine Ampel als Freie Demokraten in Niedersachsen nicht zur Verfügung stehen.
Willst du mit mir gehen?
Wir als Union, in welcher Konstellation auch immer, haben einen klaren Gestaltungsauftrag für Niedersachsen.
Willst du mit mir gehen?
Ich würde sagen, jetzt liegt der Ball erstmal im Feld von Stefan Weil, der als Wahlsieger zu Gesprächen einladen wird. Und dann sind wir mal sehr gespannt, wie es weitergeht.
Willst du mit mir gehen?
Die Sätze, die Sie da gerade von Ministerpräsident Weil, FDP-Chef Bürkner, CDU-Chef Althusmann und der Fraktionsvorsitzenden der Grünen Piel gehört haben, die sind alle vom Sonntagabend. Aber sie sind heute immer noch gültig. Auch 4 Tage nach der Landtagswahl ist völlig offen, wer mit wem in Niedersachsen zusammen regieren möchte. Und es ist nicht abzusehen, wer sich auf wen zubewegen wird. Willst du mit mir gehen? Niedersachsen vor schwierigen Koalitionsverhandlungen ist unser Thema heute Abend hier bei NDR1 Niedersachsen. Und am Mikrofon begrüßt Sie Michael Ort. Wir wollen uns die 3 möglichen Koalitionen, GroKo, Ampel und Jamaika, mal näher anschauen. Wie wahrscheinlich sind sie und was brächten sie für das Land? In Berlin haben Union, FDP und Grüne begonnen, die Chancen für eine gemeinsame Bundesregierung auszuloten. Hat das Auswirkungen auf Niedersachsen? Wie kam es eigentlich zu diesem für viele doch überraschenden Wahlausgang in Niedersachsen? Die Daten der Wahlforscher von Infratest DIMAP helfen da weiter. Wir schauen genauer drauf. Und wir gucken uns den Neuling im Landtag genauer an, die AfD. Zunächst aber, nach einer kurzen Musik, blicken wir noch einmal zurück auf den Wahlsonntag mit seinen Gewinnern und Verlierern. Auf Interviews mit Politikern haben wir in der Sendung übrigens bewusst verzichtet. 4 Tage nach der Wahl, wenn es noch keine Gespräche zwischen den Parteien gab, war da nichts Neues zu erwarten.
Ich stelle mich jederzeit sehr gerne dem Wählerwillen, aber ich werde einer Intrige nicht weichen.
Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil am Nachmittag des 4. August. Da war die grüne Abgeordnete Twesten zur CDU gewechselt und hatte die Einstimmenmehrheit der rot-grünen Koalition beendet. Und mit diesem Satz des Ministerpräsidenten war der Wahlkampf eröffnet, bevor Neuwahlen überhaupt angesetzt waren. Und es war ein kurzer, knackiger Wahlkampf, in dem vor allem die beiden großen Parteien eindeutig Position bezogen. Zu Beginn lag die SPD in den Umfragen nahezu aussichtslos zurück. Doch nach und nach büßte die CDU mit ihrem Spitzenkandidaten Althusmann ihren komfortablen Vorsprung ein. Es würde ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD, dachten viele. Das wurde es nicht. Aber langweilig war es Sonntagabend trotzdem nicht.
Der Wahlabend ist spannend. Lange ist nicht klar, für welche Koalitionen es am Ende reichen wird. Für viele ein Déjà-vu-Erlebnis, denn schon bei der Wahl 2013 wurde bis in die Nacht gezittert. Ein Wahlsieger steht dieses Mal aber schnell fest. Stefan Weil liegt mit seiner SPD schon bei der 18-Uhr-Prognose klar vor der CDU. Eine Niederlage für Spitzenkandidat Bernd Althusmann. Doch als der kurz danach vor seine Parteianhänger tritt, hört sich das ganz anders an. Verkehrte Welt, denkt manch neutraler Beobachter, aber einen geknickten Bernd Althusmann sieht niemand an diesem Wahlabend. Im Gegenteil, trotz des schlechtesten CDU-Ergebnisses seit fast 60 Jahren geht er in die Offensive.
Ich habe von Anfang an erklärt, dass für mich Politik nie Kurzstrecke ist, sondern immer Langstrecke. Ich werde mich, sofern die Fraktion das am Dienstag mitentscheidet, um den Fraktionsvorsitz bewerben. Wir werden am Ende in Gespräche gehen. Und jetzt geht es darum, am Ende für unser Land möglichst schnell zu einer stabilen Regierung zu kommen.
Die CDU habe einen klaren Gestaltungsauftrag, sagt Althusmann. Und bei der SPD natürlich zuerst ausgelassener Jubel. Der Druck nach einem anstrengenden Wahlkampf fällt ab. Die Sozialdemokraten drehen einen großen Rückstand in den Umfragen in einen Wahlsieg.
Ehrlich gesagt, mir geht's so wie euch. Ich bin unheimlich happy. Was für ein schöner Abend, den wir haben.
Ganz Deutschland blickt seit Wochen nach Niedersachsen. 3 Wochen vorher hatten die Sozialdemokraten bei der Wahl im Bund eine krachende Wahlschlappe hinnehmen müssen.
Ich kriege heute Abend SMS ohne Ende aus allen Teilen Deutschlands. Überall freuen sich Leute mit uns, dass bewiesen worden ist, die SPD in Deutschland, die kann Wahlen gewinnen, liebe Freundinnen, liebe Freunde.
Trotzdem hat Weil eine Träne im Knopfloch, denn Rot-Grün fehlen am Ende 2 Sitze für die absolute Mehrheit. Was nun? Die Ampel mit der FDP, die schloss deren Spitzenkandidat Birkner schon im Wahlkampf aus.
Das haben wir von vornherein gesagt und dabei bleibt es jetzt auch nach der Wahl, weil wir die Themen, die uns wichtig sind, dort eben keine Möglichkeiten sehen, zu einem Neustart zu kommen. In der Bildungspolitik, bei der Digitalisierung, aber auch bei der Rechtsstaatspolitik. Und da sind wir für einen Neustart angetreten und den werden wir nicht erreichen, indem wir Rot-Grün verlängern.
Die Grünen verlieren 5 Prozentpunkte, verlieren Rot-Grün und freuen sich trotzdem mit Wahlsieger Weil. Natürlich kommt schnell die Frage auf, ob die Grünen sich mit FDP und CDU auf eine Reise nach Jamaika machen. Spitzenkandidatin Piel schließt nichts aus.
Wir haben immer gesagt, dass wir uns außer der AfD keinen Gesprächen verweigern. Werden wir jetzt mal schauen, wie die Gesprächsangebote in den nächsten Tagen sind.
Die AfD schafft den Sprung in den Landtag, aber mit einem deutlich schlechteren Ergebnis als von vielen erwartet. Der zerstrittene Landesverband feiert 2 Wahlpartys. Der Landesvorsitzende Hampel trifft sich mit seinen Anhängern bei einem Italiener in Basinghausen. Spitzenkandidatin Dana Gut verbringt den Abend in einem Hotel in Salzgitter. Ein bisschen abgeschnitten von der Welt. Dort gibt es kein Live-Fernsehen und kein WLAN. Die 18-Uhr-Prognose muss mit dem Smartphone gegoogelt werden. Und die Linke wartet und hofft in einem Café in Hannover. Doch die 5%-Hürde überspringt die Partei den ganzen Abend nicht. Der Sonntag ist für alle Parteien spannend bis kurz vor Mitternacht. Und auch wenn die Ergebnisse sehr unterschiedlich sind, alle sind am Wahlabend ebenso wie Stefan Birkner.
Müde und erschöpft ein bisschen. Das ist schon ein Punkt, wo man dann auch zum Punkt kommt, wo man sagt, jetzt ist auch mal ein bisschen durchatmen angesagt.
Zumindest für den Moment, denn schon am Montag starten die Fraktionssitzungen der neu gewählten Abgeordneten. Und dann muss ja noch eine Regierung gebildet werden. Es bleibt also spannend.
Ein spannender Wahlabend mit glücklichen Siegern und mit Verlierern, die sich auch noch was ausrechnen. Helmut Eickhoff blickte zurück. Und gleich wollen wir uns das Wahlergebnis mal etwas genauer anschauen. Lange Zeit sah die CDU hier in Niedersachsen ja wieder sichere Wahlsieger aus. Die Partei unter ihrem Spitzenkandidaten Bernd Althusmann lag in den Umfragen im August noch bei 40%, die SPD da gerade mal bei 32%. Dann diese Aufholjagd und der deutliche Sieg der SPD am Sonntag. Mein Kollege Holger Bock hat sich die Daten der Wahlforscher von Infratest DIMAP mal genauer angeschaut. Was sagen die Zahlen? Wie haben Ministerpräsident Weil und die SPD die Wende geschafft?
Ja, dafür waren wohl im Wesentlichen 3 Punkte verantwortlich, sagen die Meinungsforscher von Infratest. Zum einen nach der Bundestagswahl die Besinnung auf landespolitische Themen. Und dann gab es auch noch keine Wechselstimmung im Land. Und schließlich die politische Konkurrenz war für die SPD in Niedersachsen eben relativ schwach. Das sagt jedenfalls Heiko Grote von Infratest DIMAP.
Ich glaube, nach der Bundestagswahl ist nochmal klar, der Fokus auf die Landespolitik gerichtet worden. Auch der Schritt der Bundes-SPD in die Opposition zu gehen und nicht in der GroKo zu bleiben, hat nochmal den Fokus weggenommen von der Bundesebene und man konnte sich hier wirklich den landespolitischen Themen widmen mit einem relativ starken Ministerpräsidenten, mit einer sehr guten wirtschaftlichen Bilanz, einer guten Bilanz der Landesregierung auch. Und sobald der Blick halt auf die Landespolitik ging, hat das auf den Ministerpräsidenten Stefan Weil eingezahlt und die CDU auf der anderen Seite hatten eher schwachen Spitzenkandidaten und konnte auch im Bereich Bildungspolitik nicht punkten. Das hat dann dazu geführt, dass die SPD da nochmal deutlich zulegen konnte.
Ja, und dass die SPD sogar noch vor der CDU landet, also stärkste Kraft wird, das war eben erst auch in den letzten Wochen vor der Wahl ablesbar. Denn jeder 4. SPD-Wähler hat sich in den letzten Tagen vor der Wahl oder sogar erst am Sonntag dazu entschieden.
Nun hat die SPD ja auch mehr Wähler mobilisiert als bei der Bundestagswahl, bei der Landtagswahl. Hat sie also auch, kann man sagen, unterm Strich von der höheren Wahlbeteiligung mehr profitiert als die anderen?
Ja, das kann man so sagen. Die SPD hat insgesamt 169.000 Wählerinnen und Wähler mobilisiert, die bei der Landtagswahl 2013 noch zu Hause geblieben sind. Und im Vergleich zur Bundestagswahl 3 Wochen vorher ein Plus von rund 138.000 Stimmen. Also die SPD hat bei der Landtagswahl so richtig mobilisieren können und eben auch die Nichtwähler angesprochen. angesprochen. Und erstaunlicherweise liegt die SPD in fast allen Altersgruppen vor der CDU, also auch bei den Älteren, die eigentlich ja zur Stammklientel der CDU zählen. Eine Ausnahme ist die sogenannte Mitte, also die 35- bis 44-Jährigen. Aber ansonsten haben die Sozialdemokraten auch ihre angestammten Wählergruppen wiedergewinnen können, Arbeiter und Angestellte beispielsweise.
Sie haben es angesprochen, gerade auch bei den Älteren hat die SPD nochmal gepunktet. Die hat sie auch nochmal ganz speziell angesprochen. Ich erinnere da dieses altmodisch wirkende, wie aus den 50er Jahren wirkende Wahlplakat, jetzt SPD wählen. So, mit sowas hat sie also auch gezielt angesprochen.
Ob die Wahlwerbung tatsächlich einen Effekt hat, das kann man nicht wirklich messen, aber es sorgt natürlich für eine gewisse Mobilisierung.
Wie sieht es denn bei der CDU aus? Muss man sagen, dass die Stärke der SPD auch die Schwäche der CDU war?
Ja, das kann man so sagen. Die Themen, die die CDU angesprochen hat in ihrem Wahlkampf, die haben nicht wirklich gezündet. Klar, innere Sicherheit, Landwirtschaft und der Übergang der grünen Abgeordneten Twesten zur CDU, das sind alles wichtige Themen gewesen. Aber das Top-Thema dieses Wahlkampfes, das war eben die Schule und die Bildungspolitik. Und das hatten sich die CDU-Wahlkampfstrategen auch so überlegt, dass das möglicherweise ein Schwachpunkt von Rot-Grün sein würde. Das war ja auch nicht falsch. Aber wenn es um die Kinder und um die Schule geht, dann sind die Wähler offenbar sehr nachtragend, denn 2 von 3 Befragten haben gesagt, für die Probleme an den Schulen in Niedersachsen sind eben die beiden großen Parteien gleichermaßen verantwortlich. Und da konnte die CDU eben auch nicht wirklich punkten, zumal der Spitzenkandidat Bert Althusmann eben als ehemaliger Kultusminister bis 2013 eben auch Verantwortung für dieses Politikfeld getragen hat.
Es waren ja vorgezogene Neuwahlen. Die CDU hat sich sicherlich auch ein bisschen Rückenwind davon erhofft, von den Bundestagswahlen, die kurz davor in Berlin waren. Gab es diesen Rückenwind? Was sagen die Demoskopen dazu?
Nein, dieser Rückenwind ist weitgehend ausgeblieben, übrigens für beide Parteien zunächst einmal. Nur die SPD konnte sich aus dieser Klatsche von den Wählern bei der Bundestagswahl einigermaßen befreien, eben durch diesen Gang in die Opposition und die klare Kante. Da war für viele einfach klar, wohin die Reise geht. Und das fehlte, diese klare Ansage fehlte eben für die CDU-Anhänger, weil man bis heute ja nicht weiß, wie es auf Bundesebene weitergeht.
Sie haben ja eben schon beschrieben, welche Themen so eher gezündet haben und welche vielleicht auch nicht so gezündet haben im Wahlkampf. Man kann doch, glaube ich, unterm Strich sagen, es waren vor allem landespolitische Themen, die eine Rolle gespielt haben.
Ja, die Demoskopen sind sich da weitgehend einig. Es waren vor allem landespolitische Themen, die den Ausschlag gegeben haben. Bundespolitische Aspekte haben so gut wie keine Rolle gespielt.
Schauen wir doch nochmal auf den Spitzenkandidaten der CDU, Bernd Althusmann. Der war ja viele Jahre gar nicht in der Landespolitik aktiv, war in Namibia, kam dann zurück und musste sich natürlich erstmal bekannt machen. Warum ist ihm das nicht so gelungen? Warum hat das nicht so geschafft bei den Wählern?
Im Nachhinein war es ein Fehler, diese vorgezogenen Wahlen tatsächlich schon relativ kurz nach der Bundestagswahl zu machen, weil er natürlich wenig Möglichkeiten, wenig Zeit hatte, sich im Wahlkampf auch bekannt zu machen. Das war anders geplant. Die CDU wollte sicherlich den Rückenwind aus der Bundestagswahl nutzen, um auch im Land hier die Mehrheiten zu erringen. Aber das konnte er eben aufgrund der Schlappe bei der Bundestagswahl nicht wirklich schaffen. Und so waren diese 3 Wochen für ihn einfach schlichtweg zu kurz.
Dann könnte man vielleicht aber so weit gehen, dass die CDU sich das selbst eingebrockt hat, indem sie nämlich die abtrünnige Grüne ja aufgenommen hat und somit die Koalition, die rot-grüne Koalition zum Sturz gebracht hat.
Es war anders geplant, aber so kann man es sehen, ja.
Wenn wir jetzt gerade schon bei den Grünen sind, die haben ja schlechter abgeschnitten als bei der letzten Landtagswahl. Kann man denn sagen, woher die Verluste der Grünen kamen? Haben die irgendwelche Fehler gemacht oder war das letzte Ergebnis einfach zu gut?
Beides wahrscheinlich. Die Grünen haben vor allem Wähler an die SPD abgeben müssen. Es ist also im linken Lager geblieben, die Wählerschaft. Die Ökopartei ist ein wenig stecken geblieben, so in ihren eigenen Politikfeldern, in der Landwirtschaft und in der Umweltpolitik. In den anderen wichtigen Politikfeldern, da spielen die Grünen keine große Rolle, was die Kompetenzverteilung angeht. Da haben die Grünen keine neuen Felder aufgemacht, die innere Sicherheit nicht, aber auch Arbeitsplätze schaffen oder welche sichern. Das ist nicht die Kompetenz der Grünen, das wird ihnen nicht zugeschrieben und da sind sie ein wenig auf der Strecke geblieben. Und darum war dieses Ergebnis von 2013, Fukushima, Atomausstieg, ein Ausnahmeergebnis und jetzt sind sie auf Normalmaß wieder geschrumpft.
Schauen wir mal auf den Neuling im Landtag, die AfD, Alternative für Deutschland. Die hat jetzt 14 Wahlen hintereinander gewonnen, aber in Niedersachsen kommt sie auf 6,2%, was relativ gesehen eher schlecht ist. Woher kommt das? Wo war die AfD stark, wo war sie schwach und warum ist sie insgesamt so schwach?
Ja, die AfD punktet ja naturgemäß mit bundespolitischen Themen, mit Asyl und der Flüchtlingspolitik. Die hat in Niedersachsen nun kaum noch eine Rolle gespielt, nachdem das Feld eigentlich bei der Bundestagswahl weitgehend abgegrast war. Aber es gibt sie, diese Hochburgen der AfD, wo sie eben soziale Probleme angesprochen hat, wo Arbeitslosigkeit herrscht in den Wahlkreisen, Salzgitter beispielsweise mit 13,7%, in Wolfenbüttel mit 10,5%, aber auch in Delmenhorst mit 8,9%. Da ist die AfD stärker als im Landesschnitt. Aber die AfD hat vor allem auch davon profitiert, dass die CDU kein klares Profil nach der Bundestagswahl hatte. 45.000 Wähler sind tatsächlich an die AfD gegangen von der CDU. Und die AfD hat auch hier in Niedersachsen wieder mobilisieren können. Zum einen 63.000 Wähler, die vorher nicht zur Wahl gegangen sind, aber auch 75.000 Wähler direkt aus dem Umfeld der kleineren Parteien, die es nicht in den Landtag geschafft haben. Also die AfD ist so ein bisschen auch ein Sammelbecken von Protest und Wut. WLAN.
Schauen wir noch mal auf die FDP. Sie war die letzten 4,5 Jahre in der Opposition und sie will jetzt wieder in die Opposition. Sie weigert sich zum Beispiel eine Ampelkoalition mit SPD und Grünen zu machen. Dass sie keine Ampel will, entspricht sie damit auch dem Willen ihrer Wähler?
Ja und nein. Jeder vierte Wähler sagt, er will eine Ampel. Das ist nicht besonders viel. 3/4 sagen eher nicht, aber die anderen Bündnisse, die sind auch nicht so besonders weit davon entfernt, haben nur knapp die Nase vorn. Jeder dritte spricht sich beispielsweise für eine große Koalition aus. Allerdings gibt es da auch ein paar Feinheiten, die ganz interessant sind. Für eine große Koalition unter CDU-Führung 33%, unter SPD-Führung nur 27%. Und interessanterweise kommt Jamaika auf 28% Zustimmung. Also unter den jetzt rechnerisch möglichen Bündnissen läge Jamaika sogar noch vor, ganz knapp vor der Großen Koalition unter SPD-Führung.
Jetzt sind wir ja gerade schon bei Koalitionen. In den Umfragen vorher wurde ja auch immer abgefragt, wie zufrieden eigentlich die Menschen mit der bisherigen rot-grünen Koalition waren. Und die waren eigentlich in den Zustimmungswerten ziemlich hoch, diese Koalition. Die Menschen waren zufrieden, aber trotzdem ist sie abgewählt worden. Haben die Wahlforscher dafür eine Erklärung?
Ja, eine Erklärung kann sein, dass das linke Lager insgesamt, also Rot-Rot-Grün, insgesamt gespalten war und sich eine ganze Menge Wähler eben auch für die Linke entschieden haben, 4,6%. Wenn sich nur die Hälfte dieser Wähler tatsächlich für die Grünen oder für die SPD entschieden hätten, dann hätten wir jetzt eine rot-grüne Regierung gehabt, denn die Stimmen für die Linken sind ja jetzt weitgehend futsch, weil sie eben nicht in den Landtag kommt.
Vielen Dank für diese Analyse, Holger Bock. Ja, und was folgt jetzt aus dem Wahlergebnis? Auf jeden Fall schwierige Verhandlungen. Welche Koalition Niedersachsen die nächsten 5 Jahre regieren könnte, darüber gleich mehr.
NDR 1 Niedersachsen. Unser Thema.
Willst du mit mir gehen? Niedersachsen vor schwierigen Koalitionsverhandlungen. Das ist unser Thema heute Abend hier bei NDR 1 Niedersachsen. Und um die möglichen Koalitionen soll es jetzt gehen. Rot-Schwarz, Rot-Gelb-Grün oder doch Schwarz-Gelb-Grün? 4 Tage nach der Landtagswahl werden die Farbenspiele munter diskutiert. Ende offen. Und wenn die Politiker sich nicht einigen können, kann man ja mal auf der Straße nachfragen. Welche Koalition hätten denn die Niedersachsen gerne? Desiree Fehringer hat sich in Hannover umgehört.
Wer zusammen mit wem? Gute Frage. Ich glaube, das müssen die Parteien ja ausmachen. Ne? Das ist ja unabhängig von dem, was ich gewählt habe. Aber zumindest eine, die das Land natürlich nach vorne bringt, würde ich mir schon wünschen.
Eine Jamaika-Regierung hätte ich gerne. Ich glaube auch nicht, dass die FDP sich auf die andere Konstellation einlassen wird. Und eine große Konstellation, das halte ich immer für Stillstand.
Ne, Jamaika? Eigentlich Jamaika nicht. Nee, große auch nicht. Ja, weiß ich jetzt nicht.
Ich würde eher sagen, also Großkoalition auf keinen Fall. Das ging im Bund schon nicht gut. Und deshalb denke ich mal, dass Ampel wäre, glaube ich, schon am ehesten das, was ich favorisieren würde.
Also ich finde Jamaika eigentlich immer sehr gut, weil dann alle, die gute Ideen haben, zusammentreffen. Und das würde ich mir wünschen.
Also ich würde dann lieber neu wählen. Also jetzt mal gesponnen.
Dann eher große Koalition.
Die Ampel würde ich mir schon wünschen, ja.
Das ist sehr schwierig. Ich hätte gehofft, dass es wieder rot-grün wird. Unter diesen Verhältnissen geht das ja nicht. Dann eher noch Ampel als große Koalition.
Ich persönlich wäre eher für eine große Koalition.
Jamaika habe ich nichts dagegen.
Ja, schließe ich mich an.
Das werden wir mal sehen, was aus den Koalitionsverhandlungen draus wird. Die werden das schon hinkriegen. Keine Wünsche.
Okay, eine eindeutige Vorliebe gibt es offenbar auch unter den Wählern nicht. Und auch wir hier in der Redaktion Landespolitik beim NDR haben uns seit Sonntag die Köpfe heiß diskutiert, wer denn mit wem am besten in Niedersachsen regieren könnte und sollte. Ist die GroKo wirklich die wahrscheinlichste Lösung? Hat die Ampel wirklich keine Chance mehr? Und warum nicht doch Jamaika? Wir haben uns nicht einigen können. Deshalb kamen wir auf die Idee, dass 3 Kollegen aufschreiben, was aus ihrer Sicht für die jeweilige Koalition spricht. Den Anfang macht Dirk Banse. Er hält eine große Koalition unter Ministerpräsident Weil für eine gute Lösung.
Schon klar, eine große Koalition ist keine Liebeshochzeit. Die gibt es nur, weil alles andere nicht funktioniert oder nicht funktionieren soll. Und schon klar, eine große Koalition ist demokratietheoretisch nicht unproblematisch. SPD und CDU hätten eine übergroße Mehrheit. Die Opposition käme schwer zu Wort. Die Ränder, also links und rechts, würden gestärkt, so die langläufige Meinung. Aber machen wir das doch mal nicht an der Theorie fest, sondern an Inhalten. Innenpolitik. SPD und CDU wollen mehr Polizei, alle anderen übrigens auch. Das ist kein Problem. Und bei der Asylpolitik bremsen dann die Grünen die SPD nicht mehr aus. Bildungspolitik. Die Zeit der großen ideologischen Kämpfe ist längst vorbei. Dafür hat die CDU 2013 und auch jetzt die Quittung bekommen. Und bei der Inklusion lässt sich ein Kompromiss finden. Mehr Stellen auf der einen Seite, weniger Tempo bei der Umsetzung auf der anderen. Wirtschaftspolitik passt generell. Die neuen Autobahnen A20 und A39 wollen beide. Und endlich flächendeckend schnelle Internetanschlüsse. Das ist gar kein Problem. Das fordern sowieso alle. Finanzen. Der Haushalt ist saniert dank florierender Wirtschaft und niedriger Zinsen. Große Sparrunden sind nicht notwendig. Keiner muss sein Klientel belasten. Gute Aussichten für eine GroKo. Bleiben die etwas schwierigeren Themen Soziales, Umwelt und natürlich Landwirtschaft. Doch nichts davon ist so heiß, wie es im Wahlkampf hochgeköchelt wurde. Die CDU weiß sehr wohl, dass die Massentierhaltung nur bedingt als Streitthema taugt. Und die SPD ist auch nicht nur öko. Das ergibt zwar nur einen Formelkompromiss, aber es ergibt eben einen Kompromiss. Im Endeffekt stünde eine große Koalition in Niedersachsen für Stabilität, denn in den entscheidenden Punkten sind SPD und CDU nicht weit auseinander. Das ist angesichts der schwierigen Machtverhältnisse, die sich in Berlin abzeichnen, ein ziemliches Fund und es ist eine gute Chance für eine kontinuierliche Entwicklung des Landes. Eine Legislatur lang kann man das gut aushalten.
Soweit also Dirk Banse, der Argumente für eine GroKo zusammengetragen hat. Einer Ampel mit SPD, FDP und Grünen verweigern sich die Liberalen. So sei kein Politikwechsel möglich, argumentiert Parteichef Birkner. Torben Hildebrand sieht trotz des deutlichen Dementis dafür aber noch Chancen.
Die Ampel kann leuchten in Niedersachsen, die FDP muss sie nur anknipsen. Ein Knopfdruck, ein Jahr von den Liberalen und unser Land hätte eine Regierung, in der sich ziemlich viele Niedersachsen wiederfinden könnten. Das fängt schon mit dem Regierungschef an. Das Land würde den Ministerpräsidenten bekommen, den die Wähler wollten, Stefan Weil. Und mit den Inhalten geht es weiter. Mit der Ampel könnte die SPD weitere Akzente für Schulen und Kitas setzen. Die Grünen könnten ihren Kurs in der Umwelt- und Landwirtschaftspolitik fortsetzen. Die FDP würde das Wirtschaftsressort übernehmen. Außerdem könnte sie ihre Wahlversprechen im Bereich Justiz, Rechtsstaat und Digitales umsetzen. Und die FDP könnte aufpassen, dass die anderen beiden Partner nicht zu ideologisch unterwegs sind. SPD und noch mehr die Grünen neigen ja dazu. Die FDP wäre übrigens stark in dieser Koalition, denn die anderen beiden wissen, sie dürfen es sich mit den Liberalen nicht verscherzen, sonst wäre die Mehrheit futsch. Dass in der Schulpolitik und in den grünen Themenfeldern ein paar Kompromisse nötig sind, das ist klar, aber in welcher Koalition ist das nicht der Fall? Doch die FDP blockiert und begründet das mit Inhalten. Das ist Quatsch. Ein Jamaika-Bündnis mit den Grünen ginge, sagt die FDP. Auch mit der SPD hat die FDP kein Problem. Nur SPD und Grüne zusammen? Das soll nicht passen? Hallo FDP, ist das die neue Ernsthaftigkeit? Im Wahlkampf sind die Liberalen ganz hoch auf den Baum geklettert mit ihrem Nein zur Ampel. Im Wahlkampf ging es für die FDP darum, sich als eigenständige Partei zu profilieren, nicht als Anhängsel oder Mehrheitsbeschaffer. Die FDP hatte ihr Nein schon formuliert, da gab es in Umfragen nicht mal eine Mehrheit für die Ampel. Doch der Wahlkampf ist vorbei, jetzt wird wieder Politik gemacht. Die FDP muss nur wollen. Kommt runter vom Baum, die paar Schrammen werden schnell verheilen.
Soweit Torben Hildebrand mit seinem Plädoyer für eine Ampelkoalition. Bleibt noch Jamaika, das Bündnis aus CDU, FDP und Grünen. In Niedersachsen wäre das eine Koalition der Wahlverlierer und sowas macht man eigentlich nicht. Wolfgang Kurz findet trotzdem, dass das geht.
Mit dem schwarz-gelb-grünen Bündnis kommen gleich drei Parteien am ehesten auf ihre Kosten. Klar, allen voran die CDU, sie stellt nämlich den neuen Ministerpräsidenten. Zwar nur mit der zweitstärksten Fraktion, aber das hat die SPD ja bislang auch getan. Und die FDP? Ihr fällt ein Ja zu Jamaika leicht. Sie kann Wort halten und bei ihrem Nein zur Ampel bleiben. Sie müsste kein Wahlversprechen brechen und kann trotzdem mitregieren. Die Liberalen übernehmen das Kultusministerium und können ihre Vorstellungen von besserer Schule durchsetzen, das wichtigste Wahlkampfthema der FDP. Bleibt noch das Streitthema Landwirtschaft. Da wird die FDP im Koalitionsvertrag zu ambitionierte Ziele der Grünen einfach ausbremsen. Doch was ist eigentlich mit den Grünen? Ganz einfach. Sie wollen lieber in die Regierung statt in die Opposition. Das Argument, auch in Richtung Basis, sonst schmeißt eine große Koalition alle grünen Errungenschaften der vergangenen Jahre einfach über Bord. Baut Autobahnen, lässt der Massentierhaltung wieder freien Lauf, der Klimaschutz fällt hinten runter. Dann doch lieber mitregieren, um das aus grüner Sicht Schlimmste zu verhindern. Und wenn die Ampel wegen der hartleibigen FDP nichts wird, dann eben Jamaika. Die Grünen dürfen Landwirtschafts- und Umweltministerium behalten, Agrarminister Meyer bekommt aber engere Grenzen gesetzt. Der Kompromiss lautet also, die Grünen behalten die Oberhand in der Landwirtschaftspolitik, die FDP dafür in der Schulpolitik. Für beide ein hoher Preis, aber machbar. Und vor allem, die CDU kann jetzt mit Jamaika als Drohkulisse die Gespräche über eine große Koalition nach zähem Ringen scheitern lassen, egal wie viel die SPD der CDU anbietet. Ministerpräsident Weil ist raus aus dem Spiel. Klarer Vorteil für Althusmann, er hat eine Alternative, Weil nicht. Also, Bernd Althusmann hat zwar die Wahl verloren, wird aber doch noch Regierungschef. Und ein Jamaika-Bündnis zwingt die Koalitionspartner aus gegensätzlichen Positionen das Beste zu machen, hart miteinander zu ringen, denn die kleinen Partner werden aufpassen müssen, nicht unterzugehen. Das ist allemal besser als eine große Koalition. Keine faulen Kompromisse, kein Durchwursteln und Abwarten. Dazu der Gleichschritt mit Jamaika in Berlin, das macht vieles einfacher.
Auch eine Jamaika-Koalition könnte Niedersachsen regieren, meint Wolfgang Kurz. Jamaika wird ja gerade auch in Berlin sondiert. Ob diese Gespräche Einfluss auf die Situation in Niedersachsen haben, bespreche ich gleich mit unserer Korrespondentin. Das politische Berlin hing in den vergangenen 3 Wochen sozusagen in der Luft. Die Bundestagswahl war zwar vorbei und eigentlich hätte es auch genug Redebedarf gegeben zwischen den Parteien, was denn aus dem Ergebnis zu machen sei. Doch verhandelt oder wenigstens sondiert wurde nicht. Denn da war ja noch die Landtagswahl in Niedersachsen. Und da baten die hiesigen Kontrahenten darum, doch bitteschön alles in Berlin zu unterlassen, was die Wähler in Niedersachsen verunsichern oder verwirren könnte. So gesehen könnte man sagen, dass der Niedersachsen-Wahlkampf Einfluss auf die Berliner Politik hatte. Aber stimmt das auch umgekehrt? Katharina Seiler ist Korrespondentin für NDR1 Niedersachsen in Berlin. Wie ist es denn? Nehmen die Bundesparteien in Berlin direkt Einfluss auf mögliche Koalitionen in Hannover?
Nein, das würde natürlich jeder auch mit Abscheu und Empörung von sich weisen. Keine Bundespartei regiert natürlich in die Politik der Landesverbände rein. Allerdings sind doch tatsächlich mehr oder weniger deutliche Wünsche aus Berlin nach Hannover geäußert worden. Und am deutlichsten war da die FDP. Da hatte ja die FDP-Generalsekretärin Nicola Beer schon am Montag mit bekräftigt, dass die niedersächsische FDP eine Ampel ausschließt. Und FDP-Chef Lindner hat auch kurz darauf nochmal gesagt, dass er eine Jamaika-Koalition in Niedersachsen aber ganz schön fände. Und das hat der Parteivize Kubigia auch nochmal bestätigt. Also das, finde ich, ist schon ein ziemlich deutliches Signal.
Die FDP hat also ihre Wünsche angemeldet. Wie ist das mit den anderen Parteien? Haben die Grünen in Berlin sich zum Beispiel zu einer möglichen Jamaika-Koalition in Niedersachsen geäußert oder die CDU in Berlin zu einer großen Koalition in Niedersachsen?
Also bei den Grünen sind die Interessen gar nicht so eindeutig. Der Realo-Flügel würde die Niedersachsen jetzt Jamaika bestimmt nicht ausreden. Schließlich wollen sie das ja nun selbst gerade in Berlin versuchen zu schmieden, so ein Bündnis. Und außerdem findet auch die Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein bei der grünen Basis großen Anklang. Der linke Flügel wiederum sieht aber mittlerweile ein bisschen seine Felle davon schwimmen, wenn es jetzt noch ein Jamaika-Bündnis in den Ländern geben würde. Und da gingen die Aussagen gerade von den Parteilinken Trittin und Simone Peter schon auch sehr deutlich in Richtung Ampel. Bei der CDU will man, glaube ich, vor allen Dingen oder hat ein großes Interesse daran, dass die CDU trotz der Stimmenverluste irgendwie mitregieren kann. Und dann geht natürlich auch eine große Koalition, selbst wenn die CDU da als Juniorpartner eintritt. Und das hatte ja auch der CDU-Generalsekretär und der parlamentarische Geschäftsführer Grosse Brömer auch am Wahlabend ja schon gesagt, dass die CDU da sicherlich bereit sein wird, in eine große Koalition zu gehen. Und insofern gibt es schon Wünsche von Berlin, aber wie gesagt, direkte Einflussnahme würde ich Ihnen dann tatsächlich nicht unterstellen.
Mit CDU, FDP und Grünen streben drei Parteien derzeit in Berlin eine sogenannte Jamaika-Koalition an, die ja in Niedersachsen deutlich verloren haben. Stört diese Tatsache in Berlin eigentlich irgendjemanden?
Nein, da ziehen sie eigentlich alle einen Strich drunter. Also große Euphorie gab es natürlich nicht, dass alle potenziellen Jamaika-Partner Niedersachsen nun verloren haben. Aber Berlin ist Berlin und Land ist Land. Und man hatte sich vorher ja auch schon auf Jamaika-Verhandlungen vorbereitet. Da gab es ja auch schon längst Arbeitsgruppen, die da mögliche Verhandlungen eben ausgelotet haben. Also das will man jetzt auch auf jeden Fall durchziehen.
Nun hatte sich CDU-Spitzenkandidat Altusmann hier in Niedersachsen Rückenwind von der Bundestagswahl erhofft und umgekehrt Kanzlerin Merkel von einem CDU-Sieg in Niedersachsen Rückenwind für ihre Suche nach neuen Koalitionspartnern für eine Bundesregierung. Beides, wie wir wissen, hat ja nicht geklappt. Wer ist denn darüber mehr verärgert? Merkel über Altusmann oder Altusmann über Merkel?
Also das kann ich natürlich jetzt ehrlicherweise nicht wirklich beurteilen, aber Grund hätten sie eigentlich beide aufeinander ein bisschen sauer zu sein. Denn für Altusmann wurde ja der anfängliche Rückenwind aus Berlin nun dann letztlich zum Fallwind. Und auf der anderen Seite hat aber die Chancen, die er im Wahlkampf ja gehabt hatte, am Anfang des Wahlkampfes, eben nicht optimal genutzt und dadurch auch ein bisschen durch eigenes Verschulden ja seinen Vorsprung verspielt. Aber zum Sauersein hat jetzt eigentlich ja auch keiner von beiden so wirklich Zeit. Schließlich muss Merkel jetzt das Jamaika-Bündnis schmieden und Altusmann kann doch hoffen, an einer Regierung beteiligt zu sein.
Schauen wir mal auf die SPD in Niedersachsen, der strahlende Wahlgewinner. Aber im Bund hat sie ja krachend bei der Bundestagswahl verloren. Martin Schulz hat dann auch seit der Bundestagswahl die Füße stillgehalten, obwohl er ja angekündigt hat, er wolle die Bundes-SPD erneuern. Und der Ministerpräsident in Niedersachsen, Weil, solle ihm dabei helfen. Das hat der jedenfalls gesagt. Geht's denn da jetzt nach der Niedersachsenwahl langsam mal los und was ist da dann zu erwarten?
Ja, also das soll jetzt losgehen. Da hat Schulz auch schon ganz konkrete Vorschläge gemacht. Zum Beispiel hat er Dialogveranstaltungen angekündigt. 8 sollen es insgesamt sein. Die sollen in ganz Deutschland stattfinden. Und auf diesen Veranstaltungen sollen die SPD-Mitglieder eingeladen werden, die dann jeweils mit Vertretern der Parteispitze ins Gespräch kommen sollen, damit man sich gegenseitig austauschen kann. Damit soll es dann übrigens auch schon am 28. Oktober in Hamburg losgehen. Und danach soll es dann inhaltliche Ansagen geben, so heißt es. Naja, und organisatorisch und personell plant Schulz natürlich auch noch das ein oder andere. Und zum Beispiel muss er ja auch noch einen neuen Generalsekretär bzw. Generalsekretärin finden. Das ist ja dann auch Teil der neuen Aufstellung.
Teil der neuen Aufstellung ist ein Stichwort, denn natürlich rätseln wir jetzt hier in Niedersachsen und ich glaube in Berlin ist das nicht anders. Was macht man mit so einem strahlenden Wahlsieger, Ministerpräsident Stefan Weil? Er ist ja jetzt der stärkste unter den SPD-Ministerpräsidenten und bisher hat er in Berlin zwar schon eine kräftige Stimme gehabt, aber keine herausgehobene Rolle gespielt. Kann sich das in Zukunft ändern, entweder komplett auf dem Berliner Parkett oder doch zumindest bei der Bundes-SPD?
Also es gibt wohl keinerlei wirkliche Anzeichen, dass Stefan Weil wirklich hier in Berlin mitspielen will, direkt. Aber indirekt wird er seinen Einfluss sicherlich versuchen auszubauen und auch den Einfluss des Niedersächsischen Landesverbandes. Also er hat ja zum Beispiel auch noch nicht ausgeschlossen, dass er nicht vielleicht für einen Stellvertreterposten im Dezember kandidieren möchte. Einer ist ja sowieso frei geworden, dadurch, dass Kraft zurückgetreten ist. Das wäre das eine. Und das andere ist, dass er ja auch versuchen kann, niedersächsische Politiker nach vorne zu stellen in der Bundespartei oder in der Bundestagsfraktion, die ja da auch schon eine wichtige Rolle spielen. Und da gibt es ja auch noch den ein oder anderen Posten zu besetzen. Also ich würde mal damit rechnen, dass man von den Niedersachsen weiter hören wird.
Vielen Dank, Katharina Seiler, Korrespondentin für NDR1 Niedersachsen in Berlin. Und welche Rolle die AfD im neuen Landtag spielen will, dazu gleich mehr. Schafft die AfD erstmals den Einzug in den Niedersächsischen Landtag? Und wie stark wird sie am Ende sein? Auch diese Fragen wurden im Wahlkampf immer wieder diskutiert. Am Ende war die Partei mit 6,2% deutlich schwächer als im Bund, aber sie hat es trotzdem ins Parlament geschafft. Wie wird die neue, neunköpfige Fraktion auftreten? Wie gehen die anderen Parteien mit der AfD um? Und welche Themen wollen die Neulinge bearbeiten? Torben Hildebrandt hat die Abgeordneten bei ihrer ersten Fraktionssitzung besucht.
Sie klopfen auf die Tische, wie es Politiker so machen, wenn sie etwas gut finden oder wenn jemand geredet hat. Die ersten Rituale hat sich die AfD von den anderen Parteien schon abgeguckt.
So, bitte einen Platz nehmen.
Die neuen AfD-Abgeordneten treffen sich zum ersten Mal als Fraktion. Die Tische haben sie zu einem Kreis zusammengestellt. Auf jedem Platz liegt ein dicker Ordner. Es ist eine Art Gebrauchsanweisung, die jeder neue Abgeordnete erhält. Der Ammerländer Jens Ahrens blättert ein bisschen durch die Seiten.
Das ist praktisch alles, was ein Abgeordneter wissen muss. Die Landtagsverwaltung, Reisekostenabrechnung, wenn Sie Bürokräfte anstellen wollen, die Rechtsvorschriften, wie das alles begründet ist, Gesetzgebung, Telefonverzeichnis.
Jens Ahrens war über 20 Jahre lang Soldat. Jetzt will der Familienvater als Landtagsabgeordneter angreifen. Sein Thema, die innere Sicherheit.
Ich werde anfangen, Gespräche mit der Polizei zu führen. Ich will wissen, wo drückt der Schuh, wie können wir der Polizei helfen. Das ist ein Ansatz. Der zweite ist, ich will mich mit der Abschiebeproblematik befassen. Das heißt, kriminelle Straftäter nicht deutscher Herkunft schneller abschieben und nicht auf der Straße rumlaufen lassen. Das heißt, die Täter, die strafrechtlich aufgefallen sind, werden entweder inhaftiert oder abgeschoben. Dafür möchte ich mich einsetzen.
Flüchtlinge, Bildung, Landwirtschaft, das sind die Hauptthemen der AfD, sagen die Abgeordneten. Bislang dringt die Partei mit ihren Anliegen allerdings kaum durch, denn die Niedersachsen-AfD beschäftigt sich fast nur mit sich selbst. Verschiedene Lager sind verfeindet und bekämpfen sich gegenseitig mit Intrigen, Hassmails und Strafanzeigen. Selbst zu einer gemeinsamen Wahlparty am vergangenen Sonntag hat es nicht gereicht. Die einen feierten in Salzgitter, die anderen in Basinghausen. Dana Gut, die Chefin der AfD-Fraktion, glaubt nicht, dass sich die Querelen in der Partei auf die Arbeit im Landtag auswirken.
Die Probleme sehe ich überhaupt nicht. Ich glaube, wir haben hier ein sehr gutes Team, weil es alles Menschen sind, die halt eben ganz klar mit demselben Ziel hier zusammenarbeiten wollen. Und ich sehe eine Auswirkung auf die Fraktion in der Richtung überhaupt nicht.
Auch wenn sich die AfD geschlossen und sortiert darstellt, die anderen Fraktionen im Landtag befürchten, dass mit der Partei auch das Chaos in den Landtag einzieht. Und dass sich der Ton im Parlament verschärfen wird. Landtagspräsident Bernd Busemann hat schon vor der Wahl Grenzen gezogen.
Wer also meint, es ist eine Radaubude oder meint, hier ist Pöbeln nur noch sozusagen im Viertelstundentakt angesagt oder er muss den Betrieb stören oder muss nachhaltig dafür sorgen, dass ein Redner nicht mehr frei reden kann und ungestört reden kann, dann ist Gegenwehr angesagt.
Dabei betonen alle neuen AfD-Abgeordneten, sie wollten konstruktive Oppositionsarbeit machen. Stefan Henze aus Hannover kann sich vorstellen, Gesetzentwürfe anderer Parteien zu unterstützen.
Wenn es vernünftige Ansätze auch von anderen gibt, werden wir die mittragen, so wie es im normalen politischen Haus eigentlich immer abläuft. Das wäre meine Ansatzweise dazu.
Fraktionschefin Dana Gut sieht es ähnlich.
Wir wollen nicht die Krawall-Opposition machen, das ist nicht unsere Absicht, aber schon deutlich anmerken, was wir zu sagen haben auf sachlich-fachlicher Ebene.
So ganz ohne Krawall scheint es dann aber doch nicht zu gehen. Der Abgeordnete Per Lilienthal, bisher Finanzbeamter, beschreibt den Stil der AfD-Fraktion so.
Krawall gibt es auf jeden Fall, Klamauk nicht. Krawall in der Form, als dass es bisher keine echte Opposition zu Rot-Grün gegeben hat und aus unserer Sicht auch im Moment keine, zu welcher Regierung auch immer gibt. Und das werden wir sein. Angst brauchen sie nicht bekommen, aber sie werden die AfD spüren. Das meine ich damit.
Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius mahnt dazu, die AfD nicht überzubewerten. Man sollte sie nicht gefährlicher machen, als sie ist, sagt der SPD-Politiker. Pistorius empfiehlt:
Keinen Raum lassen, stellen, wo man sie zu stellen hat, ihnen kein Gewicht geben, was ihnen nicht zukommt, und ansonsten Geschlossenheit der Demokraten demonstrieren.
Die AfD stellen? Per Lilienthal antwortet so.
Ja, da freuen wir uns besonders drauf. Also wir haben ja im Grunde genommen die ganze Zeit schon darauf hingearbeitet, uns inhaltlich mit den Altparteien zu befassen. Und dieses Bildnis des Stellens gefällt mir außergewöhnlich gut. Ich möchte das nur umdrehen und sagen, wir werden sie stellen.
Doch noch geht es nicht um Politik, sondern um ganz Praktisches. Welche Büros die AfD-Politiker und ihre Mitarbeiter beziehen, ist noch nicht klar. Auch wo die neuen Abgeordneten im Plenarsaal Platz nehmen werden, ist noch offen. Im Bundestag gab es Streit, weil anfangs keiner neben der AfD sitzen wollte. Fraktionschefin Gut hofft, dass sich so eine Debatte in Hannover nicht wiederholt.
Ich bilde mir ein, wir sind hier in einen Landtag gewählt worden und wir kommen nicht in den Kindergarten. Also ich glaube, das sollte nicht die Diskussion sein, wer neben wem sitzt. Also sehen Sie es mir nach, das finde ich wirklich unterirdisch.
Parlamentspräsident Bernd Busemann appelliert an die Politiker der anderen Parteien, die Neuankömmlinge trotz aller Vorbehalte fair zu behandeln. Es gebe keine guten und keine bösen Abgeordneten, betont Busemann.
Torben Hildebrand über die erste Fraktionssitzung der AfD, die neu ist im Niedersächsischen Landtag. Und damit sind wir am Ende der heutigen Unser-Thema-Sendung. Willst du mit mir gehen, haben wir gefragt, denn Niedersachsen steht vor schwierigen Koalitionsverhandlungen. Nächste Woche sollen die Vorgespräche starten, aber es wird sicher noch einige Wochen dauern, bis wir wissen, wer uns regiert. Über die Fortschritte halten wir Sie hier bei NDR1 Niedersachsen auf dem Laufenden. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Michael Orth, gleich kommt aktuell. und danach folgt unsere Musiksendung Traumhaft.